Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb, sagt den Marion Kuhl. Auch ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Maria, die mit uns jetzt verbunden sind. Heute geht es um den heiligen Bonifatius, den Missionar mit Axt und Evangelium. Am 5. Juni, also heute, feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Bonifatius. Er war Missionar, Bischof und Märtyrer. 675 bis 754 hat er gelebt. Heute ist sein Todestag. Bonifatius hat das Christentum in Mitteleuropa verbreitet. Der Papst weihte ihn zum Regionalbischof für ganz Germanien und er gilt als der Apostel der Deutschen. Mit Axt und Evangelium, so ist er in die Geschichte eingegangen. Wer genau der Bischof und päpstliche Legat Winfried Bonifatius war, was wir ihm zu verdanken haben, das erfahren Sie heute bei Radio Horeb. In Fulda ist Bonifatius bestattet und von dort ist uns jetzt auch Pfarrer Winfried Abel verbunden, der sich besonders mit dem Apostel der Deutschen befasst hat und auch selber einmal ein Festspiel zu ihm geschrieben hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
Erstmal herzlichen Glückwunsch noch Ihnen auch zum Namenstag. Ist ja auch Ihr Patron heute, Ihr Festtag.
Ja, danke schön.
Wie kam es denn, dass Sie auch ein Festspiel ihm gewidmet und geschrieben haben?
Nun, wir hatten ja im Jahre 2004 ein großes Jubiläum hier. 1250 Jahre Bonifatius. Das wurde im Bistum groß gefeiert. Und da hat es sich einfach angeboten, weil ich ja auch hier in Fulda meinen Sitz habe, hier in unserem Pfarrhof ein Spiel aufzuführen, das den heiligen Bonifatius einmal so ein bisschen in unsere Zeit hineinstellt. Und das war eigentlich der Anlass. Und da ich schon einmal so ein ähnliches Stück geschrieben hatte, hat es mich dann einfach irgendwie innerlich gepackt. Ich dachte, das muss einfach sein. Nehmen wir mal an, der Heilige Geist hat mir die Inspiration dazu gegeben.
Festspiel, das heißt, war das so eine Art Theaterstück?
Es war ein Theaterstück, aber in Form eines Art Verkündigungsspieles auch, aber nicht ohne Pfiff und ohne Humor. Es muss ja auch ein bisschen unterhaltsam sein und darf nicht langweilig sein. Deswegen habe ich dann immer so eine Art kontrapunktische Komponente mit eingebracht. Das ist dieser Shakespeare'sche Narr gewesen, der in der Gestalt des närrischen Mönches Etzel den Widerpart gespielt hat. Und so etwas Zeitgeistiges auch aus unserer Zeit in dieses Stück hineingetragen hat. Dadurch hat es eine gewisse Aktualität bekommen.
Also ist der heilige Bonifatius Ihnen quasi ganz lebendig geworden.
Ja.
Wir freuen uns auf den Vortrag heute. Der heilige Bonifatius, der Missionar mit Axt und Evangelium. Bitte schön, Herr Pfarrer Abel.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist natürlich für mich eine große Freude, über meinen Namenspatron heute zu Ihnen und gerade an seinem Fest sprechen zu dürfen. Wenn ich das Wort höre mit Axt und Evangelium oder wenn Sie das hören, dann kommt sofort der Gedanke auf, dieser Mann hat also mit brachialer Gewalt das Evangelium zu verkünden versucht und sofort kommt das Klischee uns vor Augen von der gefällten Donaueiche, die Bonifatius umlegen ließ in der Nähe von Fritzlar in einem Ort Geismar, um den Heiden zu beweisen, dass ihre Götter ohnmächtig sind gegen den starken Gott der Christen. Aber mir drängt sich da ein anderes Bild eher auf mit Axt und Evangelium. Wenn Sie einmal hier unser Dommuseum besuchen würden in Fulda, da würden Sie nämlich das Buch sehen, das Bonifatius in der Stunde seines Todes in der Hand hatte, als er ermordet wurde. Und man sieht ganz tief in das Buch eingekerbt die Axthiebe, mit denen er getötet wurde, gegen die er sich mittels dieses Buches, das er in der Hand trug, noch zu wehren versuchte. So ist er also eigentlich ein Opfer der Gewalt geworden und ist nicht so sehr der Gewalttätige gewesen. Er ist der Märtyrer, er war der Glühende für Christus, aber nicht ein Fanatiker für Christus, sondern wirklich ein liebender Mensch. Aber er war, wie gesagt, ein Bote des Evangeliums und er hat seine Berufung auch so klar verstanden. Vor kurzem war einmal in einer Zeitung ein Artikel zu finden über die Situation heute in der Kirche. Und da schrieb jemand, der heilige Bonifatius wie der heilige Kilian und die Missionare der Deutschen bestiegen keine schöne Kanzel und waren in keine liturgischen Gewänder gekleidet. Sie hatten keine vom Staat geschützten Räume, wie es unsere Kirche heute hat. Nein, sie mussten kämpfen gegen die Macht der Herrschenden. Sie mussten danach trachten, die Gewalthaber von ihrer Lehre zu überzeugen, um etwas Schutz und besseren Zugang zum Volk zu haben. Sie hatten den Mut, den Mächtigen zu sagen, was sie tun sollen und nicht tun dürfen, auch auf die Gefahr hin, in Ungnade zu fallen, eingekerkert oder getötet zu werden. Das muss heute in Europa niemand befürchten, anders als etwa in weiten Teilen Asiens. Trotzdem, wo ist der Prediger, der auf den Plätzen der deutschen Städte, etwa im atheistischen Osten, steht und Gottes Wort verkündet? Wo ist ein Pater Leppich, der wortgewaltige Redner der 60er Jahre, oder gar ein heutiger Girolamo Savonarola, der im 15. Jahrhundert politische Freiheit forderte und den Protest der Entrechteten formulierte? So eine Zeitungsschreiberin, die darüber sich Gedanken macht, dass doch eigentlich Bonifatius heute auch noch in unserer Welt seine Bedeutung hätte und es immer wieder Menschen geben muss, die mit einer solchen inneren Leidenschaft das Evangelium verkünden. Ja, wenn wir an Bonifatius denken, dann denken wir natürlich an diese Zeit der Urzeit des Christentums in unserem Lande, die eine Zeit war, in der noch vieles miteinander konkurrierte. Da gab es auf der einen Seite im Frankenland schon seit Jahrhunderten eine christliche Tradition, besonders in den großen Städten, die einst römische Kolonien waren. Ich denke zum Beispiel auch an Mainz oder Köln bis hin nach Lyon und so weiter in Frankreich. Diese Städte hatten schon eine blühende christliche Kultur und waren seit Jahrhunderten durch das Christentum geprägt, das schon in der Zeit langsam zu degenerieren begann. Während hier in unseren Landen, also in der Mitte von Germanien, noch alles recht heidnisch war, da waren schon einmal wie mit einem Flug die iroschottischen Mönche durchgewandert und hatten das Evangelium verkündet und hatten Menschen getauft, waren aber nicht stehen und sitzen geblieben, sondern sind weitergezogen, sodass ein Mischmasch von Glauben und Heidentum, von Aberglauben und christlicher Frömmigkeit sich hier vorfand, sodass Bonifatius hier in diesem Teil missionieren musste, während er in dem westlichen Teil im Frankenland reformieren musste. Und das alles war ihm schließlich anvertraut worden. Eine Aufgabe, ich glaube, wenn er gewusst hätte, als er von England loszog, um hier in Germanien den Glauben zu verkünden, hätte er vielleicht vor Mutlosigkeit die Hände sinken lassen. Aber er fühlte sich von Gott berufen. Und zwar, seine Berufung sah er darin, seine Stammesgenossen zu missionieren. Und das waren ja seit alters her die Sachsen, die zum Teil einmal in kleinen Völkergruppen über den Kanal gesetzt waren, nach England gekommen waren, sich mit den Angeln vermischt hatten und zu den Angelsachsen wurden. Hier in ihrem Ursprungsbereich waren sie noch völlig heidnisch und nicht missioniert. Und das Tragische, das kann man jetzt schon vorwegnehmen, das Tragische in der Sendung und im Leben des heiligen Bonifatius war, dass er die Sachsen nie erreicht hat. Er ist nie über die Grenze des sächsischen Landes gekommen. Die Sachsen waren damals so wilde Heiden und so gegen das Christentum. Das hing auch damit zusammen, dass das Christentum von ihnen gleichgesetzt wurde mit den fränkischen Invasoren, die also ihre Feinde waren, dass sie es strikt ablehnten und alles Christliche blutigst bekämpften. So ist also Bonifatius eigentlich gescheitert an der Grenze zu dem Land hin, das er missionieren wollte. So blieb ihm also nichts anderes übrig, als in den Landen hier in Deutschland zu wirken, die schon zum Teil christianisiert waren, wie Thüringen und Bayern. Und schließlich bekam er ja noch das ganze Frankenland anvertraut. Aber gehen wir noch einmal zurück in die Ursprünge. Wir haben eben schon gehört, der heilige Bonifatius ist im letzten Drittel des 7. Jahrhunderts in England geboren, in eine christliche Familie hinein, die damals ja noch, wenn man so will, das junge Christentum erlebte in England. Man muss bedenken, der Urgroßvater der Christen in England war Gregor der große Papst, der 604 gestorben ist und der einen Mönch Augustinus mit Gefährten nach England geschickt hatte. Es wird berichtet, er habe auf dem Sklavenmarkt diese großen, blonden, hünenhaften Gestalten gesehen, Sklaven, die da verkauft wurden. Und er fragte seine Gefährten, was sind das für Männer? Und das soll ein Gefährte gesagt haben, sunt angli, es sind Angeln. Worauf Gregor der Große geäußert haben soll, sint angeli, mögen sie doch Engel werden. Und das habe ihm die Inspiration gegeben, Missionare nach England zu schicken, was dann eben auch geschah, sodass also der Großvater im Glauben, der Bischof Augustinus, wurde und schon wenige Generationen später, Bonifatius ist ja im 7. Jahrhundert geboren, das Ganze hat sich ungefähr 100 Jahre vor ihm abgespielt, also er ist die Enkelgeneration der ersten Missionare gewesen. Schon wenige Generationen danach hatte das Christentum eine solche Blüte erlangt, dass es schon die Kraft hatte, über die Grenzen Englands hinaus bis in die germanischen Lande vorzudringen. Die iroschottischen Mönche hatten ja bereits diesen Weg gesucht gehabt von Irland aus. Jetzt folgten also die bekehrten Engländer und sie nahmen die Fahrt auf sich in das germanische Land. Nun kann man das Leben des heiligen Bonifatius einteilen in genau zwei Hälften. Und zwar bis zum 40. Lebensjahr war Bonifatius Mönch in England. Und mit 40 Jahren ist er aufgebrochen nach Germanien. Man muss sich vorstellen, in der damaligen Zeit war die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen etwa 40 Jahre. Das heißt, der heilige Bonifatius ist zu einer Zeit aufgebrochen, wo andere gesagt hätten, ich glaube, es hat mit meinem Lebensalter überhaupt keinen Sinn mehr. Aber ihm ging es vielleicht ähnlich wie dem Elia, der unter dem Ginsterstrauch am Rande der Wüste lag, zu dem Gott sagte, nun steh auf, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und so machte er sich auf. Und Bonifatius ist zunächst einmal nach Friesland gegangen. Dort in Friesland wirkte der berühmte Bischof und Missionar der friesischen Lande, der heilige Willibrord. Und dieser Willibrord war schon ein kampfbewährter Kämpe im missionarischen Dienst, der dem heiligen Bonifatius gewissermaßen die Grundzüge des Missionswerkes beibrachte. Worauf kam es an? Das lernte er eben vom Willibrord. Erstens, du musst dich der politischen Macht vergewissern. Auf Deutsch, wenn du den Fürsten des Landes gewonnen hast oder den König und hast ihn bekehrt, dann wird das ganze Volk schon aus Gefolgschaftstreue dem König folgen müssen. Dann hast du praktisch das ganze Volk bekehrt. Aus diesem Kalkül, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ja dann später die Volkskirche geworden. Das heißt, das ganze Volk wurde christlich, weil der Führer sich bekehrt hatte und hatte taufen lassen. Bei den Sachsen war es dann später genauso. Die wurden allerdings mit Waffengewalt von Karl dem Großen in die Knie gezwungen. Und dann musste sich der Widukind taufen lassen und das ganze Volk hinterher. Das bedeutete natürlich, dass dann viel Heidnisches sich mit dem Christlichen vermengte, weil die Menschen nicht durchmissioniert und nicht durchevangelisiert waren, wie das vielleicht ihr Fürst war, der vielleicht auch nur aus politischen Gründen sich bekehrt hatte. Aber ohne den Schutz der politischen Macht konnte man nichts erreichen. Das war das eine. Das zweite war die Vollmacht von Rom. Man musste eine Sendung haben, eine kirchliche Sendung. Man durfte sich diese Sendung nicht einfach selber machen, sondern deswegen ist auch der heilige Bonifatius ganz klar in diesem Bewusstsein immer gewesen, wenn ich nicht die klare Sendung von Rom habe, dann ist mein ganzes Werk umsonst. Deswegen ist er dreimal in Rom gewesen. Das dritte war Klöster gründen. Klöster sind die Kraft Quellen und Kraftzentren des kirchlichen Lebens, damals wie heute. Und ohne Klostergründungen war eine Missionierung nicht möglich. Also wurden Niederlassungen von Mönchen gegründet, und von diesen Niederlassungen aus, in denen geistliches Leben sehr intensiv gepflegt wurde, ist man dann hinausgezogen und hat missioniert. Man muss allerdings noch Folgendes bedenken, das sei so in Klammern noch gesagt: Während der heilige Bonifatius, der im Jahre 716 zum ersten Mal das europäische Festland betrat, hier missionierte, lauerte von einer ganz anderen Seite eine gewaltige Gefahr. Nämlich, wenn man hier in Fulda am Bonifatiusgrab steht und sieht die Darstellung, wie Bonifatius ermordet wurde als 80-Jähriger in Friesland, sind die Mörder gekleidet in Gewänder und mit Hüten bewehrt, die eigentlich aussehen wie muslimische Turbane. Denn damals gab es die muslimische Gefahr, die ganz gewaltig stark war. Denn 100 Jahre zuvor hatte Mohammed den muslimischen Glauben begründet und mit Feuer und mit Schwert über die damalige ihm bekannte Welt hinaus zu verbreiten versucht. Und so sind die arabischen Muslime über Nordafrika unter Zerstörung aller christlichen Kulturen bis nach Spanien gelangt und sind inzwischen schon über die Pyrenäen gekommen und standen bereits im Jahre 732 vor Tours und Poitiers. Und damals war es der merowingische Hausmeier Karl Martell, der mit Waffengewalt die Muslime zurückdrängen konnte hinter die Pyrenäen. Sonst wäre das ganze Missionswerk des heiligen Bonifatius zunichte gemacht worden. Und hier in Fulda stünde heute vielleicht eine Moschee anstelle eines Fuldaer Domes über dem Grab des heiligen Bonifatius. Auch das lauerte im Hintergrund, sodass Bonifatius vielen Gefahren in der damaligen Zeit ausgesetzt war. Aber damals, als er mit Willibrord zusammen war, merkte er, dass das Missionswerk doch nicht so einfach war. Die friesische Mission brach in sich zusammen. Das hing nämlich damit zusammen, dass auch den Friesen die Franken die größten Feinde waren. Und deswegen lehnten sie das Christentum als eine fränkische Religion ab. Winfried, so hieß ja Bonifatius ursprünglich mit dem klösterlichen Namen, Winfried kehrte damals nach England zurück. Und er wäre fast dort geblieben, man hat ihn ja sogar in seinem Heimatkloster zum Abt gewählt, wenn nicht in ihm dieser Drang geblieben wäre, der eindeutig von Gott kam und durch den Heiligen Geist in seinem Herzen sich spürbar machte, wieder hinauszuziehen und die germanischen Lande zu missionieren. Und so zog er wieder aufs Festland und ging zuerst nach Rom. Und dort wollte er sich zunächst einmal vom Papst die Sendung geben lassen. Es ist übrigens interessant, dass in der damaligen Zeit die Ausstrahlung von Rom und die Initiative von Rom nicht so war, dass Rom die germanischen Lande gesucht hätte, um sie zu missionieren, denn die römische Kirche war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sondern die germanischen Völker drängten nach Rom hin und suchten Rom auf, um die Verbindung herzustellen, ohne die das Christentum keinen Halt gehabt hätte. Und damals, es war im Jahre 719, als Winfried sich mit Gregor II. In Rom traf, erkannte der Papst in ihm den von Gott gesandten Mann, der das Missionswerk in Germanien weiterführen konnte. Er sagte zu Winfried: Feuer auf die Erde zu bringen, ist der Herr gekommen. Dieses heilbringende Feuer lodert in dir. Wir beauftragen dich, mit ihm zu den Völkern zu gehen, die noch im Irrtum des Unglaubens gefangen sind. Und so bekam er seine Sendung. Und weil gerade zu der Zeit am 14. Mai der Gedenktag des römischen Märtyrers Bonifatius war, gab Gregor II. Ihm diesen Namen als Beinamen Winfried Bonifatius. Und mit diesem Namen ist er dann eben auch das Land gezogen. Er kam zunächst nach auf eine fränkische Festung hier im Hessenland nach Amöneburg, wo er eine kleine Niederlassung gründete, ein kleines Klösterchen, das eine Missionsstation wurde, und fing also an, sein Missionswerk von dort aus in Gang zu setzen. 3 Jahre später, 722, ist er wieder nach Rom gereist und erhielt hier die Bischofsweihe und ein besonderes Empfehlungsschreiben für den damaligen merowingischen Hausmeier Karl Martell, der ja mächtiger war als der merowingische König, und sein Sohn Pippin ist ja später dann der fränkische König geworden. Bonifatius war also eingeweiht in die politischen Verhältnisse von damals und wusste, dass er nur unter dem Schutz der Merowinger Könige und ihrer mächtigen Hausmeier sein Missionswerk im Frankenland weiterführen konnte. Aber er stößt auf viele Schwierigkeiten. Zum Beispiel hat der Papst ihm damals den Auftrag gegeben, selbst ein sesshafter Bischof zu werden. Bischöfe gab es damals auch als vagabundierende Bischöfe, die durchs Land zogen und Weihen spendeten und missionierten, aber keinen festen Bischofssitz hatten. Diesem Unwesen wollte der Papst ein Ende setzen, und deswegen gab er Bonifatius den Auftrag, sich einen Bischofssitz zu wählen, und damals wählte Bonifatius als Bischofssitz Köln, und der Papst beauftragte ihn, Erzbischof in Köln zu werden. Aber die Kölner konnten mit dem Bonifatius nun gar nichts anfangen. Das waren ja von den Merowingern und von den damaligen Machthabern eingesetzte Bischöfe, die ursprünglich zum Teil Soldaten und Offiziere waren und für ihre Dienste für das Land belohnt wurden mit einem Bischofssitz, die da ihre Hausmacht ausgebreitet hatten und zum Teil ein wüstes Leben führten. Die konnten mit einem solchen frommen Mönch überhaupt nichts anfangen. Bonifatius konnte in Köln kein Stück Boden unter die Füße bekommen. Unter großen Schwierigkeiten hat er dann den Bischofssitz von Mainz übernommen, der auch von einem fränkischen Günstling, einem Bischof, der aber völlig entartet war, eingenommen war, den er erst vertreiben musste. Unter großen Schwierigkeiten konnte er also seinen Bischofssitz in Mainz nehmen. Wenn wir heute an den heiligen Bonifatius denken, dann haben wir immer solche Klischees vor Augen wie die Donaueiche und seinen Märtyrertod in Friesland. Über diese beiden Klischees will ich gleich nach einer kurzen Musikpause noch einmal mit Ihnen ein bisschen nachdenken.
Heute geht es um den heiligen Bonifatius, den Missionar, den Apostel der Deutschen, bei uns zu Gast, Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Wir hören den zweiten Teil des Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte schon zu Beginn, mit Axt und Evangelium, das betrifft insbesondere das, was den heiligen Bonifatius am Ende seines Lebens ereilte, sein Schicksal, mit der Axt erschlagen worden zu sein, mit dem Evangelienbuch in der Hand. Das ist der Märtyrer Bonifatius, der für Christus starb aus großer Liebe. Deswegen müssen wir ein wenig aufräumen mit den alten Klischees. Eines von den Klischees ist das Fällen der Donaueiche. Allerdings brauchte es da eine Axt, weil es damals die moderneren Werkzeuge zum Baumfällen natürlich nicht gegeben hat. Aber warum hat Bonifatius damals die Donaueiche, die ja ein heiliger Baum, eben dem Gott Thor oder Donau geweiht, warum hat er diesen Baum fällen lassen? Das hatte einen ganz einfachen Grund. In der damaligen Zeit, wo die Völker, die Bonifatius missionierte, weder lesen noch schreiben konnten, war das Fällen der Donaueiche das einzige theologische Argument, mit dem Bonifatius Menschen überzeugen konnte. Er konnte sozusagen argumentativ ihnen vor Augen demonstrieren, dass ihre Götter nicht so mächtig waren wie der Gott der Christen. Und mit welchem feinen Gespür der heilige Bonifatius das Ganze tat, wird allein schon an dem Faktum sichtbar, dass er das Holz der Donaueiche nicht verbrennen ließ um so den Heiden einen Schock einzujagen, sondern er hat dieses Holz gebraucht, um eine christliche Kirche zu bauen. Er hat also gewissermaßen die Donaueiche konvertiert und er hat sie zu einem Heiligtum gemacht, das dem Christengott geweiht war. Und das hat den Heiden vor Augen geführt, welch eine ungeheure Ehrfurcht der heilige Bonifatius vor dem hatte, was ihnen heilig war, und daraus wieder ein Heiligtum für die Christen gebildet. Und das war natürlich für die Missionierung des Bonifatius von einer ungeheuren Bedeutung, dass die Leute spürten, mit welchem Feingefühl er sie ernst nahm und er ihnen begegnen wollte. Das ist das eine. Wie gesagt, das Fällen der Donaueiche, ein theologisches Argument. Das zweite, seine Ermordung in Friesland, auch ein solches Klischee, dass man sagt, er ist um seines Glaubens willen gestorben, das stimmt letztlich natürlich. In Wirklichkeit war es natürlich etwas prosaischer. Das heißt, als Bonifatius mit 80 Jahren noch einmal aufbrach als Missionar und Bischof nach Friesland, um dort den Menschen das Evangelium zu bringen, an dem Ort, an dem einmal im Jahre 716 alles angefangen hatte, da war es am Pfingsttag, als er die frisch Getauften zur Firmung eingeladen hatte, am frühen Morgen, dass eine Räuberbande über das Lager von Bonifatius und seinen Gefährten hergefallen ist, um ihn auszurauben. Man hatte nämlich beobachtet, dass Bonifatius, der ein großer Bücherliebhaber war und seine Bibliothek immer mit sich führte, dass die Mönche also schwere Kisten transportierten, und da man witterte, wenn irgendwelche Kleriker unterwegs sind mit schwerem Gepäck, dann haben sie bestimmt goldene Kelche oder Monstranzen oder Ziborien bei sich, wertvolle Sachen, die es zu sich anzueignen galt. Und so ist man über sie hergefallen, und eine Frau, die dort in der Nähe im Wald Holz gesammelt hat, hat zufällig am frühen Morgen erlebt diesen Überfall und hat ihn später geschildert. Sie sah, wie die Mörder eindrangen in die Zelte, alle Gefährten des heiligen Bonifatius und eben den großen Missionar umbrachten. Das waren ungefähr 50 an der Zahl. Und dann die Kisten und Kästen aus den Zelten schleppten, zertrümmerten und dann voller Unmut feststellen mussten, dass hier keine goldenen Kelche, sondern Bücher der Inhalt dieser Kisten war. Sie trampelten auf den Büchern herum, warfen sie lieblos auf den Boden. Drei von diesen Büchern sind heute noch erhalten, hier in Fulda. Eines davon eben das, das Bonifatius sterbend in seiner Hand getragen hatte. Dass natürlich Bonifatius seinen Tod so verstanden hat, dass es ein Sterben für Christus war, das ist eine Selbstverständlichkeit. Insofern ist er also wirklich als Märtyrer gestorben. Aber wie gesagt, das war das Ende seines Lebens und die Krönung seiner Laufbahn, Märtyrer zu sein. Aber in den Jahren zuvor hatte er noch schwerste Arbeit zu leisten. Ich sagte schon, er war vom Papst beim dritten Besuch in Rom zum Legaten von ganz Germanien, und damit meinte der Papst auch noch das Frankenland, also zum Legaten von ganz Germanien bestimmt worden, wobei der Papst überhaupt keine klare geografische Vorstellung hatte von dem, was man unter Germanien oder Franken oder Bayern verstand. Da gab es große Verwirrungen. Aber Bonifatius musste, wie gesagt, im Frankenland diese aufsässigen Bischöfe, die zu einer Art degenerierten Christentum gehörten, die musste er zur Raison bringen, musste dort reformieren, und im Germanenland musste er missionieren. Beides unter einen Hut zu bringen, es war wahnsinnig schwierig. Aber er hatte eine Aufgabe, die sich letztlich kulturell und für das, was wir heute christliches Abendland nennen, man kann sagen, begründend, als grundlegend, als Aufgabe gesehen werden kann. Das hat er geleistet. Nämlich, er hat das Germanentum christianisiert und das Christentum germanisiert. Also inkulturiert gewissermaßen. Das war eine enorm schwierige Aufgabe. Allein schon sein Name, Winfried Bonifatius, gibt uns einen Hinweis darauf, dass Bonifatius gewissermaßen diese Synthese herstellen konnte zwischen Germanentum, Christentum und Antike. Er war ja auch der Mann, der fließend Lateinisch sprechen und schreiben konnte. Und so wurde diese europäische Kultur geboren und Bonifatius stand an der Wiege dieser europäischen Kultur, die man später mit christlichem Abendland etwa umschrieben hat. Seine Lieblingsgründung war Fulda. Warum? Er suchte nämlich nach all den Niederlassungen, die er gegründet hatte, ob das Amöneburg oder Fritzlar oder Ortruf oder Erfurt war. Das waren ja alles kleine klösterliche Gemeinschaften von wenigen Mönchen, die sich dort zusammengetan hatten. Aber er wollte ein richtiges benediktinisches Kloster haben. Das war in diesen kleinen Niederlassungen, die eigentlich eher größere Zellen waren, gar nicht gegeben. Und so schickte er seinen Schüler Sturmius auf Erkundungsfahrt, einen Ort zu suchen, der mitten in Germanien liegt und der geeignet wäre, ein solches Kloster aufzunehmen, das dann ein echtes benediktinisches Kloster werden könnte. So kam er nach Fulda. Und Fulda liegt genau an der Wegkreuzung zwischen den nördlichen und südlichen Städten wie etwa Hildesheim und Würzburg und den östlichen und westlichen wie etwa Leipzig, Erfurt und Mainz. Und an dieser Wegkreuzung wurde das Kloster gebaut, allein schon aus diesem strategischen Grund, von dort aus in alle Lande missionarisch hineinwirken zu können. Und das Kuriose ist, dass heute noch diese geografische Gegebenheit so ist wie damals. Hier in Fulda kreuzen sich die Autobahnen Ost, West, Süd, Nord und hier kreuzen sich auch die Eisenbahnen in denselben Richtungen, sodass Fulda eigentlich immer noch Zentrum von Deutschland ist. Heute kann man es sogar als ein spirituelles Zentrum bezeichnen, denn wir sind dankbar und auch ein wenig stolz, dass wir hier in Fulda das Grab des heiligen Bonifatius haben, an dem sich in jedem Jahr die Deutsche Bischofskonferenz trifft. Und ich erinnere mich noch als Kind, wenn die Bischöfe hier in Fulda ihren Hirtenbrief für das ganze deutsche Land verfassten, dann begann er immer mit den Worten: Wir, die am Grab des heiligen Bonifatius in Fulda versammelten Bischöfe. Ja, wir sind also ein wenig stolz, dass heute noch Fulda so ein geistlicher Mittelpunkt ist, an dem die Bischöfe sich immer wieder auch Orientierung zu holen versuchen aus dem Geist des heiligen Bonifatius. Bonifatius schrieb damals in einem Brief an den Papst: In weltverlassener, weit gedehnter Einöde, aber inmitten zwischen den Völkern meines Missionsgebietes liegt ein Waldland. Dort habe ich ein Kloster gegründet und Mönche nach der Regel des heiligen Vaters Benedikt hinverpflanzt. Und so weiter. Und dann schickte er noch Sturmius, seinen treuesten Schüler, nach Monte Cassino, um das benediktinische Wesen näher, und zwar vor Ort, am Ort der Gründung, zu studieren, um dann nach Fulda diese Information zu bringen, damit das Fulda-Kloster ein authentisches benediktinisches Kloster würde. Die Anbindung an Rom war ihm so wichtig, dass er das Kloster unter das Patronat Christi des Erlösers, des Salvator, stellte. Und das war zugleich das Patronat der alten Laterankirche, also der Papstkirche in Rom. Damit wollte Bonifatius die Verbundenheit zwischen Fulda und Rom in besonderer Weise andeuten. Aber wie gesagt, Bonifatius hatte es schwer, gerade je älter er wurde und auch schon von Krankheiten verzehrt wurde, sein Werk in beiden Landen, bei den Germanen und bei den Franken, zu Ende zu führen oder weiterzuführen. Allein schon überlegen Sie einmal die wahnsinnigen Strapazen, die es auszuhalten galt. Immer im Sattel zu sitzen, in Zelten zu liegen. Er hatte bestimmt eine robuste Natur, aber auch die hatte eben auch nur ihre Begrenztheit. In einem Brief schreibt er einmal an Papst Zacharias, und zwar über die fränkische Kirche, die schon degeneriert war. Seit 60 oder 70 Jahren ist die kirchliche Ordnung aufgelöst und mit Füßen getreten. Nach der Aussage bejahrter Männer haben die Franken seit mehr als 80 Jahren weder eine Synode abgehalten, noch einen Erzbischof gehabt, noch das Recht der Kirche erneuert. Die Bischofssitze sind jetzt größtenteils habgierigen Laien oder eingedrungenen Klerikern, die der Unzucht oder dem Gelderwerb frönen, lediglich zu weltlichem Genuss ausgeliefert. Es finden sich Leute, die sich Diakone nennen, dabei aber von Jugend auf in Unzucht und in jedem Schmutz lebten. Trotz solchen Rufes zum Diakonat gelangten und jetzt als Diakone ihr lasterhaftes Leben fortsetzen, ohne dabei zu erröten oder sich zu scheuen, das Evangelium vorzulesen. Unter solchen Sünden steigen sie zur Priesterweihe empor. Endlich werden sie, was dem Übel die Krone aufsetzt, obwohl sie Sünden auf Sünden häufen, zu Bischöfen geweiht. Es gibt Bischöfe, die dem Trunk, der Händelsucht, der Jagd und dem Kriegshandwerk verfallen sind und mit eigener Hand Menschenblut vergossen haben. Das war natürlich schwierig. Und diesem Missstand ein Ende zu setzen, er musste gewaltsam Bischöfe exkommunizieren, suspendieren und diese zu bewegen, von ihrem Bischofssitzen zu weichen, wo sie sich gewissermaßen eine Hausmacht aufgebaut hatten, war für Bonifatius manchmal fast unmöglich. Dazu kam noch, dass Bonifatius und seine ersten Gefährten, was man zu wenig bedenkt, ja wie Fremdarbeiter betrachtet wurden. Sie hatten ja keinen familiären Hintergrund und damit war ihnen auch ein Stück von all dem weggenommen, was man brauchte zum Unterhalt des Lebens. Und deswegen schrieb er gegen Ende seines Lebens in einem Brief an den neuen fränkischen König Pippin: Es sieht so aus, als ob ich dieses zeitliche Leben und den Lauf meiner Tage wegen meiner Gebrechen bald beenden müsse. Deshalb bitte ich im Namen Christi, eure königliche Hoheit, mögen mir, solange ich noch lebe, gnädig mitteilen, welche Fürsorge er meinen Gefährten später zukommen lassen will, denn fast alle sind sie Fremdlinge. Manche wirken als Priester an verschiedenen Orten, andere leben in unseren Klöstern als Mönche oder stehen als Knaben noch in Ausbildung. Wieder andere sind betagte Männer und haben lange Zeit mit mir gelebt, gearbeitet, gekämpft. Um dies alles bitte ich euch vor allem deshalb, weil meine Priester nahe der Mark der Heiden ein recht armseliges Leben führen. Brot können sie sich zur Not noch verschaffen, aber Kleidung ist dort nicht aufzutreiben, es sei denn, sie hätten von anderer Seite, so wie ich sie unterstützte, Beistand und Hilfe, um auf ihrem Posten im Dienst des Volkes aushalten und bestehen zu können. Als alternder, fast sterbender Mann bittet er für seine Brüder, die oft so heimatlos und wurzellos dort leben, wirklich wie Fremde und Pilger auf dieser Erde. Und dann bricht er, wie gesagt, mit 80 Jahren noch einmal auf, um das Leben zu vollenden. Er hatte schon eine Voraussicht dessen, was kommen würde, und hatte schon sein Leichentuch mit einpacken lassen in das Gepäck, das nach Friesland ging. Und dort, wie ich schon sagte, im Jahre 754 ereilte ihn das Schicksal, dass er als Märtyrer für Christus sein Leben lassen durfte. Sein Leichnam kam dann von dort über Utrecht nach Mainz und dann, bevor man ihn in Mainz beisetzen konnte in seiner Bischofskirche, reklamierten die Mönche von Fulda, dass Bonifatius in seinem Testament den Wunsch geäußert hatte, in seiner Lieblingsgründung Fulda beigesetzt zu werden. Und so hat man ihm diesen letzten Willen erfüllt und so wurde er in Fulda begraben und der Dom, der sich heute wölbt über seinem Grab, ist ein mächtiges Mausoleum, aber nicht in dem Sinne von Totenverehrung, sondern erfüllt von dem Glauben an den auferstandenen Herrn, für den Bonifatius gelebt, gelitten hat und gestorben ist und an dessen Auferstehungssieg er heute Anteil hat.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei zur Sendung über den heiligen Bonifatius, der Missionar mit Axt und Evangelium. Ihnen erst einmal herzlichen Dank, Pfarrer Abel.
Bitte schön.
Wir haben eine Hörerin aus Freiburg in der Leitung, Frau Nissen. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott.
Hallo.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel. Das war ein ganz fantastischer Vortrag und ich kann Ihnen herzlich danken. Ich war selbst auch schon mal in Fulda vor vielen, vielen Jahren und war sehr beeindruckt auch von diesem Grab und von dem Zulauf der Menschen. Was mir besonders an Ihrem Vortrag gefallen hat, dass Sie diese Realität der damaligen Zeit auch aufgezeigt haben, sowohl die geschichtliche auch, also dass man zuerst den Leiter, den politischen Führer haben muss und dass Sie da mitgeholfen haben auch, da ein falsches Bild, was wir von Bonifatius hatten, zu verändern. Ich kann mir vorstellen, auch wie der nach Rom gepilgert ist, wahrscheinlich geritten, ich kann es nicht sagen, wie, aber das war also grandios. Und dieser Feuereifer des Bonifatius, also das war, haben Sie herrlich rausgestellt. Wohin meine Bitte geht, Herr Pfarrer Abel, ich habe einigen sehr begabten Enkeln, die auch in der Gemeinde da arbeiten, jetzt schon über 18 und auch im Studium. Dieses Spiel hätte ich gerne. Wo haben Sie das in einem Verlag rausgegeben? Das ist sicher, wäre wichtig, heute zu spielen auch, ja?
Ja, das können Sie bei mir bestellen. Wir haben das hier noch vorrätig bei uns, den Text mit Bildern. Das können Sie hier bei uns bestellen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie das vielleicht über Radio Horeb machen, dass Sie da einfach Ihre Adresse da lassen und die geben mir das weiter und ich schicke Ihnen das von hier aus direkt zu.
Ah, das ist wunderbar. Haben Sie es nicht im Verlag untergebracht?
Nein, wir haben hier einen Verlag, das ist der Imhoff Verlag in Fulda. Okay. Und wir haben aber die alle aufgekauft. Ein paar sind noch übrig beim Verlag, aber Sie können das alles bei uns haben.
Ah, wunderbar.
Gut, alles Gute.
Wenn Sie noch einen tollen Komponisten dabei hätten, dann könnte man da auch so ein Musical draus machen. Mit Musik dazu, wissen Sie. Aber das finde ich, kreative junge Menschen dann selber, wie sie das verändern könnten, gell?
Ja.
Gut, danke.
Ich werde gerne zurückkommen drauf. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Auf Bitte. Wiederhören, Frau Nissen. Dann ist als nächstes Herr Mayer aus Bernried in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Winfried. Aber ich heiße auch Winfried.
Schön.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja,
ich habe jetzt nur noch 10 Minuten was gehört oder eine Viertelstunde. Also es war interessant. Jetzt habe ich nur den Schluss noch gehört und so. Aber ich werde mir das nochmal anhören, weit über CD und so. Wollte mir das nochmal anhören. Und mein halt auch ist, zum Beispiel bei uns in der Pfarrei ist es halt auch so, in der Feuerwehr zum Beispiel, das sind vielleicht von 20 Leute oder was, wo noch 2 am Sonntag in die Kirche gehen, wissen Sie, dass man auch schon gefordert hat, dass man da irgendwo die Leute dann vielleicht, ja, wie bringt man denen das denn bei, gell, dass man da die wieder zur Kirche bringt, zur Heiligen Messe am Sonntag zum Beispiel, gell,
ja.
Da frage ich mich auch manchmal, also manchmal ist man da wie so ein stummer Hund und sollte man doch mehr Mut haben und das, die Gebote wieder, die Leute wieder auf die Gebote aufmerksam machen, ja.
Herr Pfarrer Abel, haben Sie da einen Tipp?
Also wenn Sie gerade vom stummen Hund sprechen, ich weiß nicht, wie Sie auf diesen Begriff kommen, denn in einem Brief schreibt der heilige Bonifatius, wir wollen keine stummen Hunde sein, wir wollen nicht schweigend zuschauen, wir wollen nicht Mietlinge sein, die vor dem Wolf fliehen, sondern eifrige Hirten und so weiter. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben. Nun muss man Folgendes bedenken. Der heilige Bonifatius hat es damals zwar mit Heiden zu tun gehabt, aber das waren alles religiöse Menschen. Die hatten zwar einen anderen Glauben, ihren primitiven Götterglauben, aber religiös, gläubig und abergläubig waren sie auf ihre Weise alle. Und das ist heute in unserer Gesellschaft völlig anders. Wir haben heute eine Form von Heidentum, die überhaupt keinen Gott mehr kennt, sondern sich selbst zum Gott macht und sich selbst zum Maß aller Dinge setzt, selber bestimmt über das, was gut und böse ist und so. Und deswegen ist es heute viel schwieriger, in den Bereichen, die Sie eben genannt haben, noch zu missionieren. Das ist ganz schwierig. Es braucht eine ganz andere Art des Zugangs als zur Zeit des heiligen Bonifatius.
Gut, dann alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören nach Bernried. Wir haben noch 3 Hörer in der Leitung. Ich weiß nicht, ob wir noch alle unterkriegen. Aus Fulda, Herr Möhres. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich grüße ganz herzlich den Pfarrer Winfried Abel. Wir kennen uns so lange und ich schätze Sie sehr und freue mich, dass Sie heute am Bonifatius-Tag diese Möglichkeit vom Radio Horeb haben, über den heiligen Bonifatius, Winfried Bonifatius, einen ganz guten und fundierten Vortrag eben hier zu Gehör zu bringen. Und ganz herzlichen Dank und ich grüße das ganze Mitarbeiterteam von Pfarrer Korrer, den ich auch persönlich kenne, und die Arleit Niklaser und das ganze Team. Und ich grüße alle, die heute Winfried Bonifatius heißen. Und da gibt es also sehr viel. Und ich grüße alle, die Winfried oder Bonifatius halten, weil heute eigentlich ihr Fest ist.
Gut, dann danke. Auf Wiederhören, Herr Möhres. Ja, alles Gute nach Fulda. Es geht nach München zu Frau Teschisch. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich auch für den sehr schönen Vortrag und möchte aber wissen, Herr Pfarrer hat erwähnt, dass er sich als Kind erinnert, dass die Bischofsschreiben immer begannen mit dem Gruß, wir Bischöfe, die wir vom Grab des heiligen Bonifatius schreiben. Wie beginnen denn heute die Bischofsschreiben?
Ja, jeder Bischof schreibt heute in seinem Namen mehr oder weniger, liebe Diözesan, nee, früher sagte man liebe Diözesan, einfach liebe Brüder und Schwestern oder liebe Mitchristen oder so ähnlich. Ich kann es auch nicht genau sagen. Aber jedenfalls ist es nicht mehr diese Stimme aus Fulda, die von allen Bischöfen an alle Gemeinden in Deutschland geht. Das gibt es heute so nicht mehr.
Aber die Bischofskonferenz tagt immer
die
noch
Tag
vor Ort.
Auch. Ja, 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 ja. Ja.
Aha. Und hat es ein konkretes historisches Ereignis ausgelöst? Oder wie?
Ja, das Ereignis war natürlich der Kulturkampf. Durch den Kulturkampf sind die Bischöfe zusammengerückt. Später in der Nazizeit noch einmal, weil sie spürten, hier braucht es jetzt Einigkeit und Gemeinsamkeit. Und das hat ihnen diese eine Stimme gegeben.
Gut, danke für die Nachfrage. Wir bleiben im Raum München. Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich war am Sonntag, durfte ich ganz lang am Grab vom heiligen Bonifatius dabei. Und da gibt es einen Andenkenzettel am Besuch vom Bonifatius Grab. Und da wollte ich jetzt kurz einen Ausschnitt vorlesen.
Wenn der nicht zu lang ist.
Nee, es sind 10 Sätze vielleicht.
Picken Sie das Kürzeste raus vielleicht.
Also von ihm sagt ein nicht-katholischer Geschichtsschreiber: Alles, was später in politischer, kirchlicher und geistiger Hinsicht in Deutschland erwachsen ist, steht auf dem Fundament, das Bonifatius gelegt hat. Bonifatius, dessen Grabstätte in Fulda uns heiliger Boden sein müsste, als die Gräber der Patriarchen den Israeliten waren, denn er ist der geistige Vater unseres Volkes. Bonifatius hat uns und unseren Enkeln mehr gebracht, als uns irgendeiner unserer großen Kaiser und Könige zu bringen vermocht hat. Also Heinrich Leo. Und hinten steht noch, also über den Besuch vom Heiligen Vater Johannes Paul II. Am 18. November. Erlaubt mir, dass ich zuerst demjenigen meine Verehrung erweise, zu dessen Grab wir auf dieser Pilgerfahrt gekommen sind. Hierher nach Fulda zum Heiligtum eurer Nation. Und jetzt noch ein Brief aus dem Brief des heiligen Bonifatius. Die Kirche fährt übers Meer dieser Welt wie ein großes Schiff und wird von den Wogen, das sind die Anfechtungen dieses Lebens, hin und her geworfen. Wir dürfen das Schiff nicht verlassen, wir müssen es lenken. Danke.
Ja, danke schön. Ja. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Wie sieht's heute mit der Wallfahrt in Fulda aus?
Die große Wallfahrt ist am kommenden Sonntag. Ich lade alle Hörer ganz herzlich ein. Solch ein Erlebnis werden Sie wahrscheinlich nirgends haben, wenn von allen Seiten, aus allen Dörfern und der Umgebung die Wallfahrten in Fulda eintreffen auf dem Domplatz mit den Blasmusiken und mit dem Gesang der Menschen. Der ganze Domplatz füllt sich und das ist ein Erlebnis, dann mit dem Bischof und Gästen den Gottesdienst zu feiern. Das ist am kommenden Sonntag. Herzlich eingeladen, um 9.30 Uhr auf dem Domplatz zu sein.
Gut. Ja, dann Dankeschön allen, die sich auch jetzt mit eingebracht haben. Für alle, die den Vortrag noch einmal ganz hören möchten, vielleicht auch verschenken wollen. Beim CD-Dienst können Sie sich melden unter der 08323 9675120. Oder für diejenigen, die Internet haben, gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.horeb.org und können unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, auch für diese Sendung. Sie können sie sich dann herunterladen. Herr Pfarrer Abel, dürfen wir Sie noch zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja. auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius, aller Engel und Heiligen, segne, behüte euch der allmächtige Gott, bewahre euch vor allem Bösen und stärke euren Glauben, der allmächtige und gütige Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und alles Gute nach Fulda.
Danke Ihnen auch.
Danke, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.